Es war Abend geworden und Jesus erschien mit seinen 12 Jüngern in dem großen Raum, im Obergeschoss eines Hauses in Jerusalem. Der Raum, der war überall an der Wand entlang mit Polstern ausgestattet. Auf den Polstern, da legten sie sich zu Tische. Sie machten sich's gemütlich. Sie hatten in den letzten 3 Jahren schon oft mit Jesus gegessen und es gab schöne und rauschende Feste. Aber heute war es irgendwie anders. Die Atmosphäre war irgendwie schwer. Und niemand wusste eigentlich, warum. Jesus nahm sich vor dem Essen Zeit, um all seinen Jüngern noch die Füße zu waschen. Zunächst war das unangenehm, aber es erzeugte irgendwie die Atmosphäre von Vertrautheit. Und während des Essens begann Jesus das Gespräch. Er sagte: Es steht fest, dass jemand von euch mich verraten wird. Einer, der hier mit mir ist. Alle Jünger schauten sich gegenseitig an. Niemand hätte damit gerechnet. Und es begann ein Getuschel und ein Raunen, das durch den Raum ging. Einer fragte nach dem anderen Jesus, denn ob er es denn sein werde. Bis irgendwann Judas diese Frage stellte. Jesus schwieg die ganze Zeit über. Aber bei Judas sagte er dann: Du sagst es. Die Jünger dachten, jetzt ist der Abend gelaufen. Aber dann stand Jesus auf und brach ein Stück Brot von einem Laib ab und tauchte es in ein Glas mit Wein und gab es den Jüngern reihum. Und dieses Stück Brot war nicht irgendein Brot. Wisst ihr, im jüdischen Verständnis, war es so, dass wenn ein Stück Brot du brichst und es jemandem reichst, das hatte eine Bedeutung. Wenn die Person, der du es reichst, es nimmt und isst, dann hat es eine Konsequenz. Und die Konsequenz bedeutet, es entsteht eine Bindung. Du und die andere Person, ihr werdet eins werden. Es gibt da ein loyales Bündnis, das dich dann mit der anderen Person verbindet. Und deshalb, und genau deshalb, hat Jesus mit Sündern gegessen. Deshalb hat Jesus mit Menschen gegessen, die absolut fern waren von Gott. Er brach das Brot mit solchen, damit die sehen konnten, um was es im Reich Gottes gehen soll. Und deshalb, genau deshalb, sagt die Schrift auch, dass wir gehen sollen und unseren Feinden zu essen geben sollen. Warum? Die Antwort ist, weil wenn du mit deinem Feind etwas isst, dann ist er nicht mehr dein Feind. Ihr seid dann miteinander verbunden. Und ich habe das in diesem Bibeltext gelesen, Johannes 13, 21 bis 30, und ich dachte mir, wir müssen es einmal gemeinsam lesen. Und da habe ich es euch hier an der Wand. Da heißt es: Nachdem Jesus dies gesagt hatte, war er sehr erschüttert und bestätigte: Ja, es ist wahr, einer von euch wird mich verraten. Die Jünger sahen sich fragend an und rätselten, wen er meinte. Ganz nah bei Jesus hatte der Jünger seinen Platz, den Jesus am meisten liebte. Wer war dieser Jünger? Es war Johannes. Das ist interessant, wie Johannes eigentlich immer über sich schreibt. Ja, er nennt nie seinen Namen, sondern immer den Jünger, den Jesus am liebsten hatte. Petrus winkte ihn zur Seite und sagte, frag du ihn doch mal, wen er meint. Da beugte der Jünger sich zu Jesus hinüber und fragte leise, Herr, wer von uns ist es denn? Und Jesus antwortete ihm, es ist der, dem ich das Brot geben werde, das ich jetzt in die Schüssel eintauche. Könnt ihr euch vorstellen, was für eine Spannung in diesem Moment in der Luft gewesen ist. Darauf tauchte er das Brot ein und gab es Judas, dem Sohn des Simon Iskariot. Und von diesem Augenblick an hatte Satan den Judas ganz in seiner Gewalt. Beeil dich, Judas, erledige bald, was du tun willst, forderte Jesus ihn auf. Keiner von den anderen am Tisch verstand, was Jesus mit diesen Worten meinte. Manche dachten, Jesus hätte Judas hinausgeschickt, um etwas Nötige für das Fest einzukaufen oder den Armen etwas zu geben. Denn Judas verwaltete das Geld Jesu und seiner Jünger. Nachdem Judas das Brot genommen hatte, eilte er hinaus in die Nacht. Wisst ihr, dieser Text, der wirft für mich Fragen auf. Und zwar, als ich das gelesen habe, habe ich mich immer gefragt, warum Judas? Warum ist er es, der Jesus verrät? Und ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal die Frage gestellt habt und dann sagt die Bibel sowas wie in Vers 27 hier, von diesem Augenblick an hatte Satan den Judas ganz in seiner Gewalt. Beeil dich, Judas, erledige bald, was du tun willst, forderte Jesus ihn auf. Von diesem Augenblick an, wenn du es verstehen willst, dann musst du von diesem jüdischen Verständnis ausgehen, was dieses Brotbrechen bedeutet. Es erschließt sich für mich, wenn ich die Stelle eben aus diesem jüdischen Verständnis heraus betrachte. Es ist doch interessant, dass Jesus das Brot bricht und er nimmt das Brot er taucht es in eine Flüssigkeit, wahrscheinlich ist es Wein gewesen. Und er bietet es Judas an. Und wenn wir uns den Text jetzt nochmal genau anschauen, was sagt denn der Text, was Judas nicht tut? Jesus bricht das Brot, er taucht es ein und er bietet es Judas an. Und er bietet es reihum den ganzen Jüngern an. Sie nehmen es. Und was passiert, als Jesus es Judas anbietet? Doch, Judas nimmt es an. Aber er isst es nicht. Ist euch das schon mal aufgefallen? Judas nimmt das Brot, aber er isst es nicht. Und wenn ihr aus dem jüdischen Verständnis heraus versteht, dass wenn dir jemand das Brot reicht und du es nimmst und es dann essen tust, es dann wieder zu dieser Bindung kommt, dann verstehen wir, dass Judas der Einzige war, der das Brot genommen hat, aber es in seiner Hand verschwinden hat lassen. Ohne es zu essen. Und da spricht wieder die Gnade Jesu heraus. Wisst ihr, Jesus hatte Judas kennengelernt über diese letzten 3 Jahre. In all den Jahren, wo sie miteinander gelebt hatten, sah Jesus jede einzelne Entscheidung, die Judas in seinem Herzen getroffen hat. Und eine Entscheidung, die führte zu der nächsten und dann wieder zu der nächsten und dann wieder zu der nächsten. Und jede Entscheidung, die Judas in diesen 3 Jahren getroffen hat, die hat Jesus gesehen. Und Jesus sieht all die Pläne in Judas seinem Herzen und seine Sünde, die ihn gefesselt hat. Und was tut Jesus? Jesus gibt ihm die Chance, dass er sagt, durch das Reichen des Brotstückes geht er auf Judas zu und fragt ihn, möchtest du dich an mich binden? Möchtest du dich an das Königreich meines Vaters binden? Willst du dich an mich binden, Judas? Und Judas nimmt das Brot und jeder schaut ihn an, wie er es in seiner Hand verschwinden lässt. Aber sein Herz war härter und er isst es nicht. Und Jesus, sein Liebesangebot, das war da. Wenn du das Brot nimmst und essen tust und dann bindest du dich an mich und wir sind wieder vereint. Komm, Judas, komm, komm, nimm das Brot und ess es. Aber nein. Jesus schaut ihn nur an und sagt ihm dann schnell, was auch immer du tun willst, mach es schnell, Judas. Judas nimmt das Brot und verschwindet. Er verschwindet. Wisst ihr, ich habe schon viele Male Abendmahl erlebt und wir predigen ja immer, dass es ein Erinnerungsmahl sein soll. Eine Erinnerung an die Kreuzigung und was er für uns getan hat. Aber ich habe es ehrlicherweise noch nie als eine Einladung Jesu gesehen, sich an ihn zu binden. Und vielleicht ist es auch für dich ein neuer Gedanke, wenn wir heute Abend mal feiern werden. Willst du dich wirklich mit allem an ihn binden? Beim Abendmahl steht ja das Brot symbolisch für den Leib Jesu und der Wein für sein Blut. Und ich habe es noch nie so gesehen, dass Jesus seinen eigenen Leib aufbricht, um zu sagen, hier, ich öffne mich für dich, damit du Teil von mir wirst. Binde dich doch an mich. Binde dich an mich. Ich will so eng mit dir verbunden sein. Selbst in diesem Moment bietet Jesus Gnade dem Judas nochmal an, die Möglichkeit, die ihm offenbar wird. Und Judas sagt einfach nur mit seinen Augen, ich verstehe es nicht, ich verstehe und ich will es nicht. Und Jesus sagt ihm dann mit diesem Stück Brot, nimm es, willst du es doch nehmen, nimm es und ess es. Und Judas sagt einfach, nein, ich mache es nicht. Und vielleicht erinnert sich der eine oder der andere an eine Situation, wo man von irgendeinem anderen Menschen schon mal betrogen wurde. Denn Jesus wusste, Judas geht jetzt raus und er wird ihn betrügen. Und wir alle sind schon von irgendwelchen Menschen betrogen worden und verletzt worden. Gibt es in deinem Leben Menschen, die dich verletzt haben und du ihnen gegenüber bitter geworden bist? Arbeitskollegen oder Ehepartner oder Elternteile oder Freunde, die dich tief verletzt haben. Und die Frage ist, bist du bereit, ihnen Gnade entgegenzubringen? Bist du bereit, ihnen Gnade anzubieten? Im Römerbrief haben wir die Aufforderung, mit unseren Feinden zu essen. Und ich finde die Möglichkeit eigentlich echt was Einzigartiges. Ich weiß nicht, ob dass es in irgendeinem anderen Glauben gibt, die Aufforderung, dass Jesus ganz klar sagt, gebt euren Feinden zu essen, gebt ihnen zu trinken. Denn wie viel schwerer ist es, nach einem guten Essen und nach guten Gesprächen, vielleicht sogar noch nach einem Gebet, sich immer noch Feind zu sein. Jesus kennt uns besser und der Punkt ist, wie so oft, einfach über unseren Schatten zu springen und es tatsächlich zu tun. Und Jesus geht seinen Feinden hinterher und sagt, dies ist mein Körper, gebrochen für dich. Willst du dich an mich binden? Aber Judas geht und gibt seinem Leben ein Ende. 30 Goldstücke waren ihm lieber. Und nach einer Festnahme im Garten Gethsemane, die Geschichte geht ja noch weiter, wurde Jesus dann vor die jüdischen Religionsführer, die hohen Priester, geführt. Heimlich hatten sie schon sein Todesurteil festgelegt, aber sie durften es ja nicht vollstrecken. Das war nur den Römern vorbehalten. Und so wurde Jesus zu Pilatus gebracht, damit er Jesus den Prozess macht. Aber was nun folgt, ist eine sehr fragwürdige Gerichtsverhandlung. Pilatus ging zu ihnen hinaus und fragte sie, welche Anklage erhebt ihr eigentlich gegen diesen Menschen? Und sie antworteten, wäre er kein Übeltäter, dann hätten wir ihn gar nicht hierher gebracht. Echt interessante Antwort, ja. Welche Anklage erhebt ihr? Wäre das nicht ein böser Bube, wäre er gar nicht da. Ja. Daraufhin sagt Pilatus, dann nehmt ihr ihn doch selbst und richtet ihn nach eurem Gesetz. Dann sagen die Hohenpriester, ja, aber wir dürfen nicht töten. Als Pilatus das gehört hat, ging er hinein in seinen Palast und wollte Jesus verhören. Und seine erste Frage war, bist du der König der Juden? Interessanterweise antwortet Jesus mit einem Konter, denn er fragt zurück, redest du das von dir selbst aus oder haben die anderen es dir gesagt? Pilatus antwortet, bin ich ein Jude? Dein Volk und die hohen Priester haben dich mir überantwortet. Also sag mir, was hast du denn getan? Und Jesus antwortet, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, meine Diener würden darum kämpfen, dass ich den Juden nicht überantwortet würde. Nun aber ist mein Reich nicht von dieser Welt. Und da fragte ihn Pilatus, so bist du dennoch ein König? Und Jesus antwortete, du sagst es. Ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich die Wahrheit bezeugen soll. Wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. Da sagt Pilatus zu ihm, was ist Wahrheit? Und als er das gesagt hatte, ging er wieder hinaus zu den Juden und spricht zu ihnen, ich finde keine Schuld an ihm. Das ist ein super interessantes Verhör. Denn Pilatus fängt an, etwas zu verstehen. Er hat verstanden, er versteht, dass vor seinem Palast eine Menge an Menschen sind, die Blut sehen wollen. Und auf der anderen Seite steht ein Jesus, der nichts getan hat, was dieses schwere Urteil verdienen würde. Pilatus weiß aber, wenn er Jesus freigeben würde, dann würde eine Revolte vor seinen Toren starten. Würde er Jesus aber hinrichten, wäre ein Unschuldiger gestorben. Was ist also die richtige Entscheidung? Was soll er tun? Dabei stellt sich Pilatus selber diese super interessante Frage. Was ist Wahrheit? Und ich weiß nicht, ob ihr auch in eurem Leben schon an dem Punkt wart, wo ihr euch fragen musstet, was ist jetzt Wahrheit? Die Suche nach Wahrheit führt oft zu Verwirrung. Es scheint keine allgemeingültige Antwort darauf zu geben. Gibt es überhaupt die absolute Wahrheit oder ist alles relativ? Alle Religionen beanspruchen für sich oder sind überzeugt, die Wahrheit zu verkünden? Und wenn man nun in der Bibel nach der Wahrheit sucht, dann stoßt man überraschenderweise zunächst auf eine Lehre, obwohl Paulus das Evangelium auch als Wahrheit bezeichnet. Man stößt nämlich auf eine Person, nämlich Gott selbst. Der Heilige Geist wird auch Geist der Wahrheit genannt und schließlich behauptet Jesus von sich selbst: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Jesus lehrte nicht nur die Wahrheit, er offenbarte uns sogar, dass er die Wahrheit ist. Und wenn du nun versuchst, da draußen in dieser Welt die Wahrheit zu finden ohne ihn, dann wirst du sie nicht finden. Wer also Jesus Christus kennenlernt, ist auf dem Weg, auf dem richtigen Weg, die Wahrheit zu erkennen. Nur in Jesus wirst du die Wahrheit finden, die du dein ganzes Leben suchst. Und Pilatus kannte und erkannte Christus nicht. Und deshalb wusste er auch nicht, was ist eigentlich die Wahrheit. Und er dachte, er könnte seinen Kopf aus der Schlinge rausziehen, indem er Jesus einfach weit zu Herodes schickte. Da Jesus von Nazareth kam, Nazareth eine andere Region, da war Herodes dafür zuständig, also dachte er, gut, soll doch Herodes ihn richten und schickte ihn zu Herodes. Auch Herodes hatte schon von Jesus gehört und fing an, ihn zu befragen, was Jesus denn eigentlich verursacht hätte. Aber Jesus gab keine einzige Antwort. Auch kein Wunder wollte er tun, um seine Allmacht zu beweisen. Und so verspotteten sie Herodes. Sie zogen ihm ein weißes Gewand an und schickten ihn wieder zurück. Nun kam Pilatus weiter unter Druck. Denn selbst das Auspeitschenlassen reichte der Menge nicht mehr. Jesus wurde dabei fast bis zu Tode gefoltert, sodass sie ihm die Haut wie Streifen runterhingen und der ganze Körper in eine unkenntliche Masse von aufgerissenen, blutenden Gewebe verquoll. Die Soldaten, die bespuckten ihn und sie flochteten ihm eine Dornenkrone, die ihr gerne mal ausprobieren dürft. Sie setzten ihm diese Dornenkrone auf und sie drückten sie ihm in die Haut und dann schlugen sie ihn mit einem Rohr und hinterher fragten sie ihn: Wer hat dich denn geschlagen? So machten sie sich einen Spaß draus. Und dieser Anblick für jede Mutter muss eine Qual gewesen sein. Seine Mutter Maria, die litt mit ihrem Sohn Stunde um Stunde, solange diese Folter anhielt. Und dieser Anblick, der muss so schlimm gewesen sein, dass Pilatus hoffte, dass dies ausreichen würde, um ihn jetzt gehen lassen zu können. Sein Körper war zerfetzt, aber er war zumindest immer noch am Leben. Aber die Meute, die inzwischen vor seinem Palast versammelt war, die war so aufgehetzt, dass sie weiter Druck auf Pilatus ausübten, ihn zu töten. Und Pilatus sprach zu ihnen: Was soll ich denn jetzt machen mit Jesus, von dem gesagt wird, er sei der Christus? Und sie sprachen alle: Lass ihn kreuzigen. Er aber sagte: Was hat er denn Böses getan? Und sie schrien aber immer noch: Lass ihn kreuzigen. Als er Pilatus sah, dass er nichts ausrichten, sondern das Getümmel immer größer wurde, nahm er Wasser und wusch sich die Hände vor dem Volk und sprach: Ich bin unschuldig an dem Blut und seht ihr zu, was ihr damit macht. Und da antwortete das ganze Volk und sprach: Sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Pilatus war am Ende. Er wusste, dass dieser wütende Mob nicht mehr zu bändigen war. Die jüdischen Führer, die hatten die Menge so sehr in Rage gebracht. Und mit einem öffentlichen Ritual wollte er seine neutrale Integrität wiederherstellen. Er nahm eine Schüssel, goss Wasser hinein und er wusch sich vor den ganzen Menschen, die dort gestanden sind, die Hände. Er nahm die Hände und wusch sich als öffentliches Zeichen, dass er sagen konnte, ich wasche meine Hände in Unschuld. Sein Blut komme über euch. Ich bin unschuldig an dem Blut, das dieser Mensch vergießen muss. Und damit wollte er seine Entscheidung neutral machen. Daraufhin übergab er ihnen Jesus. Er musste ein schweres Holzkreuz, die gesamte Via Dolorosa aus Jerusalem heraus, bis auf einen Hügel hinauftragen. Und dort, wo man ihn kreuzigen sollte, das war der Ort, den nannte man Golgatha. Die Kreuzigung war eines der schlimmsten Hinrichtungen, die die Menschheit erfunden hatte. Ich könnte noch weiter in diese unmenschlichen Abgründe von Gewalt und Grausamkeit gehen, wenn wir die genauen Details der Kreuzigung jetzt durchgehen würden. Aber das möchte ich jetzt nicht tun. Allein die Vorstellung, an solchen Nägeln zu hängen, kann euch vielleicht eine Vorstellung geben, was es bedeuten kann, wenn dein ganzes Gewicht an so ein paar Nägeln hängt und das alles nur der körperliche Schmerz. Was ich euch aber noch zeigen will, ist das Schild, das über Jesus seinem Kreuz angebracht wurde. Und dieses Schild, das hat auch eine interessante Bedeutung. Es war normal, dass jeder Verbrecher ein Schild bekam, worauf stand, für welches Verbrechen er hingerichtet wurde. Dieses Schild wurde aber im Normalfall gegenüber des Verbrechers aufgestellt. Also wenn hier das Kreuz gewesen ist, dann wurde das Schild gegenüber des Kreuzes aufgestellt. Und auf diesem Schild standen die Gründe für seine Hinrichtung drauf, damit der Verbrecher in der Phase seines Sterbens lesen konnte, warum er eigentlich jetzt hingerichtet wird. Und bei Jesus lief es ganz anders. Eine der letzten Taten, um sich an den Hohenpriestern zu rächen, von Pilatus war, dass er dieses Schild in drei Sprachen, Hebräisch, Lateinisch und Griechisch, anfertigte. Und da stand dann drauf Inri. Inri bedeutet Jesus, der Nazarener, König der Juden. Und das passte natürlich den Hohenpriestern überhaupt nicht. Und sie wollten es lieber umformuliert haben. Wisst ihr, wie die das umformuliert haben wollten? Genau, sie kamen nämlich zu Pilatus und sagten, schreib's lieber anders. Schreib lieber, er sagte, er sei der König der Juden. Aber Pilatus antwortete darauf nur trocken, was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben. Und dieses Schild wurde nicht vor Jesus, sondern über ihm angebracht. Und ich habe mich natürlich gefragt, warum das so sein sollte. Und dieses Schild wurde nicht vor Jesus, es wurde über ihm angebracht. Und mir ist klar geworden, dass dieses Schild nicht für Jesus geschrieben wurde, sondern für diejenigen, die vorm Kreuz standen und zu ihm aufschauten. Es gab keine Schuld, für die er hätte hingerichtet werden müssen, weil Jesus ohne Schuld war. Und er wurde vielmehr für unsere Schuld ans Kreuz genagelt. Als diese Woche die Nachricht über diese Terroranschläge in Brüssel kam, da dachte ich mir, wie sowas möglich eigentlich ist. Da gehen ein paar schuldbeladene und hasserfüllte Menschen hin und nehmen es auf sich, so viel wie möglich Leid und Schmerz über unschuldige andere zu bringen. Sie reißen über 30 mit in ihren Tod. Und auf der anderen Seite, da stehen wir vor Karfreitag, wo ein Unschuldiger sich mit der Sünde dieser Welt belädt, um uns von unserer Schuld frei zu machen, und einer stirbt, damit alle leben können. Seht ihr diesen riesengroßen Gegensatz? Dort sterben ein paar und versuchen so viel wie möglich mitzunehmen, die unschuldig sind. Und hier stirbt einer, der unschuldig ist und nimmt all die Schuld auf sich, damit alle anderen leben können und frei werden können. Damit wer an ihn glaubt, der hat ewiges Leben. Jedes Mal, wenn ich nun vor dem Kreuz stehe und lese das Schild Inri, dann sehe ich, dass einer für meine Sünden ans Kreuz gegangen ist, damit sie mir vergeben werden konnten. Ein stellvertretendes Opfer, einmal und für immer. Und es muss nur noch angenommen werden und ihn Herr in meinem Leben werden lassen. Und während sie ihn dann ans Kreuz schlagen, betet er noch für seine Peiniger und bittet seinen Vater, ihn zu vergeben. Denn sie wissen ja nicht, was sie da tun. Und ich glaube, das trifft auch auf mich zu. Wie oft lebe ich so, als würde ich Jesus lieber aus meinem Leben aussperren? Dass es Bereiche gibt in meinem Leben, wo ich ihn nicht drin haben will. So wie die Soldaten, ihn so schnell wie möglich ans Kreuz nageln, damit ich ihn endlich los bin. Doch dann erkannte einer der Verbrecher, der mit Jesus am Kreuz stand, hing, dass er tatsächlich der ist, der immer behauptet hat zu sein. Und ruft ihm zu, bitte bedenke meiner. Und Jesus sagt ihm, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Ein Verbrecher am Kreuz, und im nächsten Moment mit Christus im Paradies. Das bedeutet, dass keine Schuld und keine Sünde groß genug sein kann, als dass Jesus sie dir nicht vergeben könnte. Du kannst der schlimmste Verbrecher sein und dennoch wäscht sein Blut dich rein. Und wenn du wie der Schächer am Kreuz ihn darum bittest, dann wird er dir vergeben. Und Jesus schließt sein Leben mit den finalen Worten, es ist vollbracht. Und das war es tatsächlich. Erst durch den Tod erkannten alle, die dort standen und es beobachteten, das war kein normaler Mensch, der da gestorben ist. Jesus hatte es vollbracht, stellvertretend für uns zur Sünde am Kreuz zu werden, damit der Weg zu seinem Vater für uns begehbar wurde. Und jetzt ist die Frage an uns. Was ist Wahrheit? Jesus sagt in Johannes 14, Vers 6, ich bin nicht nur der Weg, ich bin nicht nur die Wahrheit, sondern wer mich aufnimmt, der erbt das ewige Leben. Jesus ist die Wahrheit. Amen. Wir stehen auf zum Gebet. Jesus Christus, der Sammelpunkt ist bei dir unterm Kreuz. mein Leben liegt unter deinem Kreuz. Und Herr Jesus, wenn jeder von uns sein Leben unter dein Kreuz legt, dann wissen wir, dass dein Blut uns reinwäscht. Und dass kein Tropfen umsonst war. Und Herr Jesus, ich kann dir nicht genug Danke sagen für das, was du getan hast. Für das, was du auf dich genommen hast, was du durchgehalten hast, was man dir angetan hat und was du für uns getan hast dadurch, die wir diese Wahrheit erkennen. Und Herr Jesus, wir wollen uns an dich binden. Wir wollen ein Teil von dir werden. Und Jesus Christus, ich möchte dich bitten, dass du in unserem Leben mächtig wirst. Dass wir nicht Menschen werden, die dich immer wieder ausgrenzen. Sondern dass du in unserem ganzen Leben Herr wirst. Und wir ganze Vollblutchristen werden. Danke für die Vergebung meiner Schuld, dass ich sie dir immer wieder unters Kreuz bringen darf. Und ich danke dir, dass du damit den Weg zum Vater freigemacht hast. Amen.